Es wird spannend. Wir können die Ergebnisse aus den einzelnen Workshops jetzt präsentieren. Die Workshops haben hervorragend gearbeitet. Und ich darf nun als allererstes den Protokollführer des Workshops Trusted Computing und die Anforderungen des Datenschutzes, Herr Neumann zu meiner Rechten, bitten, die protokollfesten Arbeitsergebnisse des Workshops 1 zu präsentieren.
Gut, ich darf vorab gleich um Nachsicht bitten. In der Kürze der Zeit war kein...
Vergessen Sie vorzustellen. Herr Neumann ist wissenschaftlicher Referent an unserem Bonner Institut und Experte für europäisches Datenschutzrecht.
Herr Neumann, Sie haben das Wort. Ja, also die nachfolgenden Ausführungen werden nicht der üblichen dogmatischen, den üblichen dogmatischen Ansprüchen gerecht werden, die wir sonst an uns stellen, aber ich bitte eben aufgrund der Kürze der Zeit um Nachsicht. Die Workshop-Ergebnisse in mehr oder weniger zufälliger Reihenfolge aneinandergereiht. Derzeit ist eine abschließende datenschutzrechtliche Beurteilung schlichtweg nicht möglich. Viele Einzelaspekte sind noch nicht klar, sind umstritten und sehr viele werden auch von konkreten Implementierungen abhängen, insbesondere wenn Sie die gesamten Zertifizierungsinfrastrukturen sich ansehen. Darüber hinaus war auch ein zentrales Ergebnis, dass sich der Fokus der datenschutzrechtlichen Betrachtung nicht einfach auf die Mechanismen beschränken darf, die die TCG spezifiziert oder die Longhorn eines Tages enthalten wird, sondern dass vor allem auch die darauf aufbauenden Anwendungen datenschutzrechtlich evaluiert werden müssen. Und dort finden die spannenden Prozesse zwischen Nutzern und speichernden Stellen statt. Deswegen ist zum derzeitigen Zeitpunkt es nur möglich, einige sehr abstrakte datenschutzrechtliche Leitplanken zu ziehen, die im Wesentlichen auf das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts zurückgehen und die man vielleicht in diesem Dreischritt jetzt hier wiedergeben könnte. Zum einen Transparenz, Offenheit. Der Nutzer muss wissen, wann er wem welche Daten offenbart, beziehungsweise wer von ihm wann welche Daten speichert. Eng korreliert damit ist die Entscheidungsfreiheit. Der Nutzer muss grundsätzlich in eine Verarbeitung seiner Daten einwilligen können. Das ist nicht mehr der Fall, wenn er keine Wahlfreiheit hat in der Inanspruchnahme von computertechnologischen Dienstleistungen, Funktionen. Und zu guter Letzt, eher flankierend, ist Datenschutz auch immer eine Sache des Vertrauens. Und obwohl Trusted Computing vertrauenswürdige Systemumgebungen schaffen soll, muss konstatiert werden, dass dieser Zustand jetzt zum derzeitigen Zeitpunkt wohl gerade nicht erreicht ist. Im Gegenteil, die Verdächtigungen nehmen eher zu als ab. Im Nachfolgenden einige bedeutsame Einzelaspekte. Durchweg positiv ist, dass schon jetzt der TPM nur deaktiviert ausgeliefert wird und vom Nutzer ausdrücklich aktiviert werden muss. Ähnliches gilt wohl auch für NGSCV, wobei hier noch kein Produkt vorliegt. Aber es ist ja angekündigt, dass auch dieses ausdrücklich aktiviert werden muss, die Nexus-Funktion. Sehr zu begrüßen wäre weiterhin, das war die Schlussfolgerung des Workshops, dass die Endorsement Keys nicht an zentralen Stellen erzeugt werden, wo immer die Gefahr besteht, dass eine Kopie des Private Endorsement Keys oder auch des Public gespeichert wird, sondern dass sie dezentral erst beim Nutzer im TPM generiert werden. Und offensichtlich gibt es in der Tat auch Diskussionen, so etwas zumindest zuzulassen. Sehr positiv würde auch noch bewertet werden, wenn auf Betriebssystemebene ein Identitätswechsel durch einen einzelnen Nutzer unterstützt würde. Da haben Sie die Möglichkeit, bei Internetanwendungen, Online-Banking eine andere Identität zu nutzen als bei einem Online-Buchhändler zum Beispiel. Und Sie erzeugen damit keine Datenpools, aus denen dann auf Ihr gesamtes Nutzerverhalten zurückgeschlossen wird. Es wurde auch von Seiten von Microsoft angekündigt, dass man das durchaus plane, solche Identitätswechsel aktiv zu unterstützen. Ein paar weitere wichtige Einzelpunkte. aus datenschutzrechtlicher Sicht, wie wir sie konsensual mehr oder weniger festgehalten haben. Der Nutzer muss die Kontrolle über die Plattform-Attestation behalten. Die PCR-Werte sind zwar nur Hashes, aber das ist der Sinn und Zweck dieser Attestation. Die geben Rückschlüsse auf die jeweilige Systemkonfiguration. Und je nachdem, wie genau das ist, lassen sich auch Nutzer enger eingrenzen, insbesondere wenn man dann noch ein Pseudonymitätsproblem auf Privacy-CA-Ebene haben sollte. Deswegen das eine zentrale Forderung. Der Nutzer muss wissen, wann PCR-Hash rausgegeben werden. Des Weiteren wäre es wünschenswert, wenn man Digital Right Management Systeme nicht grundsätzlich ablehnt, dass datenschutzfreundliche Alternativen entwickelt werden. Stichworte hier Authentifizierung durch Pseudonymisierung statt Identifizierung. Sie müssen nur nachweisen, dass Sie berechtigt sind, diese Inhalte zu nutzen. Sie müssen nicht nachweisen, wer Sie sind. Weiterhin, das betrifft vor allem wohl die Betriebssystemimplementierung, muss verhindert werden, dass ein faktischer Anschlusszwang an das Internet geschaffen wird. Wenn Sie ständig irgendwelche Attestation-Prozesse durchführen müssen, wird das nur über Datenverbindungen gehen. Wenn Ihnen die Freiheit genommen wird, diese Datenverbindungen zu vermeiden, verstoßen Sie gegen Leitregel Nummer 2 von der ersten Folie. Ihnen wird die Wahlfreiheit genommen. Des Weiteren, da sind wir wieder bei Leitregel Nummer 1, die hier weiter konkretisiert wird. Transparenz setzt auch voraus, dass das Trusted Subsystem weiter spezifiziert wird, das wohl momentan noch von den Spezifikationen praktisch nicht abgedeckt wird. Und neu eingefügte Schlüssel, wie dieser symmetrische AES-Schlüssel und die Recovery-Prozesse, die mit diesen zusammenhängen, müssen auch sorgfältig dokumentiert werden, weil so besteht immer der Verdacht oder auch die Gefahr, dass diese Schlüssel in Kopie irgendwo anders bestehen und man weiß nicht, wer sie hat und unter welchen Voraussetzungen Zugriff darauf gewährt wird, was aus datenschutzrechtlicher Sicht natürlich gegen Regel Nummer 1 verstößt. Und zu guter Letzt dieses Brainstormings noch ein paar weitere Einzelpunkte. Durchaus positiv wurde insgesamt empfunden, dass sowohl die TCG als auch Microsoft zumindest nach außen hin sich die Verbesserung des Datenschutzes ausdrücklich zum Ziel gesetzt haben durch Trusted Computing. Weiterer Einzelpunkt, sehr wichtig, die Privacy CA Infrastruktur, die bisher ja einer der Hauptkritikpunkte war, weil die Privacy CAs die Schlüssel mit den Plattform Endorsement Keys zusammenführen können und deswegen großes Missbrauchspotenzial eröffnen. Dort sieht es wohl derzeit so aus, dass es noch keine konkreten Geschäftsmodelle für öffentlich zugängliche, breitflächige Privacy-CAs gibt. Ausnahme sind geschlossene Anwendungen in Unternehmen wohl. Derzeit wird wohl sogar auch geplant, das ist eine erfreuliche Neuerung vielleicht, Neuheit für manche, dass man Unlinkable Credentials einführt. Damit würde das Privacy-CA-Problem zumindest theoretisch gelöst werden können. Das bedeutet nämlich, dass Sie sich nicht mehr auf eine Zertifizierungsinstanz zurückgreifen müssen, der gegenüber Sie sich mit dem Endorsement Key ausweisen müssen. Und zu guter Letzt noch ein kleines Randproblem, aber auch datenschutzrechtlich relevanter Natur, das Problem der Datenverfügbarkeit. Sie sind als Betroffener der Herr über Ihre Daten, müssen dann aber auch an diese rankommen natürlich. Und hier haben wir das Problem, dass es nicht migrierbare Schlüssel geben könnte. Und diese und alle mit ihnen verschlüsselten, möglicherweise sehr vertraulichen Daten bei Hardwareausfall verloren sind, wenn der Maintenance-Prozess nur optional angeboten und diese Option in der konkreten Implementierung nicht genutzt wurde. Es war nicht ganz klar, inwieweit es wirklich sachliche, objektive Gründe gibt, warum diese Maintenance nur optional erforderlich ist, die Obtainance-Möglichkeit. Ist vielleicht aus datenschutzrechtlicher Sicht auch noch zu klären. Wenn es diese nicht gibt, spreche viel dafür, Maintenance verpflichtend vorzugeben. Das waren die Ergebnisse unseres Workshops. Ich hoffe, es war in der Zeit und nicht allzu wirr und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Besten Dank. Wir sehen, die Datenschützer haben gut gearbeitet, aber ich bin der festen Überzeugung auch, dass der Workshop 2, TCG und die IT-Sicherheitsbranche hat genauso hervorragend gearbeitet. Herr Randberg.
Upsala. Herr König, ja, herzlichen Dank für die Vorschusskomplimente. Was wir nicht haben, ist eine genaue Mitschrift von allem, was wir gesagt haben. Was wir haben, ist eine Sammlung von, auf Englisch hätte ich das Gems genannt, also ein Halbedelstein besonders prägnanten Zitaten, die wir aufgesammelt haben. Und die werde ich Ihnen jetzt einfach mal in der Reihenfolge präsentieren, zusammen mit möglicherweise einigen mehr oder weniger lästerlichen Kommentaren zu dem ganzen Thema. Aber vielleicht vorweg noch ein Hinweis. Na, wie sieht es denn aus? Kommen wir da? Sind wir das auf dem Laptop? Ein Hinweis, wir haben unser Panel nämlich ein klein bisschen umsortiert, anders als Sie es in der Agenda gefunden haben. Und zwar, na, wo bleibt er denn? Bei mir ist er schon komplett drauf. Es dauert offensichtlich ein bisschen von dem einen Gerät bis zum anderen. Anyway, Sie können das schon mal lesen. Wir haben unser Panel ein bisschen umsortiert in der Reihenfolge der Teilnehmer, wie wir sie haben sprechen lassen. Wir haben auch mal angefangen, weil es ja darum geht, der Branche etwas vorzuschlagen. Angefangen haben wir mit Bob Meinschein und Brian Lamacchia von Intel und von Microsoft, wo sie nochmal gesagt haben, warum ist das alles was Sinnvolles für die Branche. Wir haben dann weitergemacht mit Alexander Köhler und Frank Rustemeyer, Vertreter zweier deutscher Firmen, die in dem Bereich unterwegs sind, sich in Geschäftsmodelle auszudenken bzw. ihre Geschäftsmodelle darauf anzupassen. Wir haben dann als, sagen wir, ausgleichende Stimme das BSI in Person von Herrn Felsmann sprechen lassen und ganz zum Schluss nochmal Thomas Rostek, den Sie ja vom Vormittag hier schon mal kannten. So viel zur Dramaturgie und auch ein bisschen was zu den Zitaten, die ich jetzt aber trotzdem zum Teil anders gemischt habe. Aber so war also der Ablauf unseres Workshops. Sie werden feststellen, und das haben wir auch gemerkt, dass es durchaus keine ganz einheitliche Meinung der deutschen Sicherheitsbranche dazu gibt, was TCG bedeutet. Es gibt insbesondere keine einheitlich skeptische Meinung dazu. Und das sehen Sie an einem Statement von Herrn Köhler, der sagt, wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit 200 und ein paar zerquetschten, der kann mich dann noch korrigieren, Mitarbeitern. Und wir sehen eine große Chance, insbesondere für die Akzeptanz von IT-Sicherheit. Da werden wir später auch nochmal drauf zurückkommen, weil wir einen Kristallisationspunkt haben hier, der Sicherheit vorwärts bringt. Und er sagt auch, okay, wir als Ultimaco werden bei den Gewinnern sein, wenn wir es hinkriegen, alles das hierhin zu sagen. Das hat er deutlicher gesagt, als es hier steht. Und an der Stelle hat das BSI natürlich auch gesagt, in Form von Herrn Felsmann, wichtig ist aber, dass es keine Einschränkungen gibt im freien Gebrauch von Personalcomputern. Wir werden später nochmal zurückkommen auf das Verhältnis Business User, also Geschäftsbenutzer von Computern, und zu Privatleuten, die Computer benutzen. Denn da gibt es offensichtlich durchaus auch eine Spaltung in der Einschätzung, je nachdem, für welchen Bereich man am liebsten hier steht. Das BSI ist in Kontakt im Bereich in Bezug auf Open Source, aber das ist ja vermutlich auch ein Thema, was wir gleich nochmal im Workshop 3 bekommen werden. Ein ganz wesentlicher Punkt, Open Source oder nicht, ist aus Sicht von mehreren Vertretern, hier haben Sie den Frank Rustemeyer als den exemplarischen Vertreter, nicht offengelegte Schnittstellen wären ein Problem, insbesondere wenn es missbrauchliche Softwarehersteller dabei gäbe. Und wenn wir dann monopolistische Marktstrukturen kriegen oder auch verdeckte Generierung von Nutzungsprofilen. Gleichzeitig sagte Herr Rustemeyer auch, er hatte also eine Folie in die eine Richtung mit den Risiken und eine Folie mit den Chancen. Es ist ganz klar, man kann hier auch neue Möglichkeiten für effiziente Sicherheitslösungen hinkriegen und zur Absenkung der Manipulationsrisiken. Wesentlich war ihm an der Stelle auch der Punkt Effizienz. Also, dass man kriegt es auch irgendwie anders hin, aber bestimmte Dinge gehen besser, wenn man eine TPM unten drunter hat. So, und Sie sehen schon, alle diese Dinge produzieren natürlich auch eine gewisse Herausforderung für die Hauptakteure in dem ganzen Bereich TPG sind und TPM sind. Und da haben sich im Laufe der Diskussion auch zum Teil auf deutliche Nachfragen aus dem Publikum hin einige Zitate ergeben, die ich jetzt mal eingesammelt habe von unseren Panelisten. Es war also die Frage, wie ist das eigentlich, wären wir nicht nächstens alle gezwungen, TPM Hardware zu kaufen, wie können wir Hardware anderswo kaufen? War auch die Frage, kann das BMWA an der Stelle irgendwas tun, dass wir unsere Rechner beliebig irgendwo einkaufen können? Das Problem konnten wir natürlich als Panel nicht direkt lösen. Aber es gibt ein Zitat, wie Sie sehen, von Bob Meinschein, der sagt, Intel will ensure user choice in Lagrange technology enabled systems. Und der Hintergrund, Sie werden es aus der Diskussion mitgekriegt haben, ist also, man soll schon auch die Möglichkeit haben, was anderes zu kaufen als ein TPM-System, wenn man bei Intel einkauft. Wie gesagt, wer von uns bei Intel einkauft, darüber können wir nachdenken. Ein ganz wesentlicher Punkt ist hier Business Users First, Consumers Later. Das ist auch sonst öfter mal gekommen. Will heißen, keiner nimmt an, dass als allererstes die Konsumenten der kritische Markt beziehungsweise der erfolgsbringende Markt für die TPM-Computerei ist. Sondern das hat auch der Herr Köhler nochmal sehr deutlich formuliert. Im Prinzip sind es vermutlich erst die geschäftlichen Anwender oder die organisierten Anwender, möglicherweise auch die Regierung. Da war ein Appell, sollte die Regierung nicht eigentlich mehr TPM-Software beziehungsweise TPM-Enabled Systems auch einkaufen, damit dieser Markt aufgeschlossen werden kann. Auf jeden Fall, es wird erst möglicherweise bei den Regierungskunden landen, dann irgendwann bei den Geschäftskunden landen und dann am Ende bei den Privatkunden landen. Egal ob im Guten oder im Bösen, das ist die Annahme, so wird es vermutlich laufen. Vielleicht so ähnlich wie bei der digitalen Signatur. Es gibt Statements von Microsoft, weil Microsoft ist natürlich auch speziell vorgenommen worden, nach dem Motto, wie transparent ist das alles? Sie sehen das Statement, können es lesen, der Nexus, das ist ja ein zentrales Element der NGSCB oder auch Palladium. Microsoft will dafür sorgen, dass dieser Source Code verfügbar wird. Und Microsoft geht auch, und das haben ein paar andere auch gesagt, davon aus, dass Smartcards damit nicht ersetzt werden. Sie werden sich erinnern, unser Panel hatte ja auch noch den Untertitel, wie wirkt sich das eigentlich alles auf die Smartcard-Industrie aus? Wir kommen da nochmal drauf. Es haben mehrere Leute auf dem Panel gesagt, also sie sehen Smartcard als eine komplementäre Technologie zu TPM und NGSCB, auch wenn natürlich in mancher Weise die Smartcard-Technologie reinkopiert wird in das normale Motherboard. Wir hatten zum Schluss, wie gesagt, den Thomas Rostek auf dem Panel als Sprecher, weil er ja auch vormittags schon mal geredet hat. Und das, was ihm am allerwichtigsten war in diesem Zusammenhang, ist folgendes Statement nochmal, gar nicht so direkt in der Technik drin. Das verfügbare, standardisierte Sicherheitsfeature, kam auch sonst von einigen anderen, das ist das, was möglicherweise Sicherheitsawareness steigert und wo die große Hoffnung ist, dass das Sicherheitsawareness steigert. Weil Sicherheitsawareness ist wesentlich wichtiger als manches andere. Ich habe mal viel, viel weißen Platz darunter gelassen, was eigentlich Sicherheitsawareness ganz genau bedeutet hier. Aber es ist offensichtlich ein wesentlicher Punkt, der kommt auch von Leuten, die sagen, okay, wir haben diese Technologie, aber im Prinzip müssen Nutzer auch noch genauer sehen, was damit eigentlich gemeint ist. Und damit kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt, der auch eben schon angesprochen worden ist, nämlich Transparenz. Keiner hat gesagt, wir wollen keine Transparenz. Alle haben sich Transparenz gewünscht, zum Teil mit sehr viel Nachdruck. Gerade aus der Presse kam der Wunsch auch nochmal, dass man da mehr Transparenz hat. Dann sind Beispiele aufgezählt worden, wo das mit der Transparenz vielleicht nicht so gut geklappt hat. Und was man feststellen kann, ist, dass offensichtlich Abstraktion in der Darstellung von Sicherheitsfeatures, insbesondere wenn man einen Kurzvortrag machen muss, eine ausgesprochen heikle und schwierige Geschichte ist. Das gilt auch für den ganzen Bereich, wenn eine Institution einer anderen Institution quasi attestiert, dass sie einigermaßen sicher ist und Politiken ordentlich einhält. Da werden offensichtlich in dem Klima, das wir gegenwärtig haben, schon kleinste Formulierungen, die missverstanden werden können, auch in der Weise verstanden, dass das Misstrauen wächst. Also es ist offensichtlich und das ist ich denke, das ist ein Problem, das die Branche hat. Wir arbeiten hier mit Sachen, die nicht einfach anfassbar sind. Wir arbeiten mit immateriellen Gütern und mit immateriellen Rechten. Und wie man da Transparenz schafft und durch Transparenz Vertrauen schafft, ist was, was also die Branche noch ganz intensiv üben und lernen muss. Das ist ein Prozess, in dem wir alle drin sind, möglicherweise auch eine Aufgabe für das Wirtschaftsministerium, das sauber hinzukriegen. Denn wir hatten den Eindruck, dass da auf allen Seiten guter Wille da ist. Und selbst dann ist es nicht trivial, sowas hinzukriegen. So, dann gibt es noch ein paar Ergebnisse an der Stelle. Und wie gesagt, Sie haben jetzt gerade gesehen, es ist auch schon wieder gelacht worden, weil natürlich nicht alle Leute den guten Willen bei jedem an der Stelle sehen. Aber wir haben keinen perfekten Weg gefunden, einfach durch Darstellung von technischer Transparenz jegliche Form von Misstrauen auszuschließen. Das ist offensichtlich so einfach nicht machbar. Das ist eine Aufgabe, die die Branche noch hat oder eine Aufgabe, die das BMWA noch hat. Damit kommen wir zu den Punkten. Wünsche ans BMWA, wir sind ja hier alle Steuerzahler oder die allermeisten von uns Steuerzahler ans BMWA, sich um diese Transparenz zu bemühen, war ein ganz großer Wunsch, sich um die Förderung der entwicklungssicherer Software zu bemühen, war ein ganz großer Wunsch und auch um die, wie gesagt, wieder Attestierung, dass Software sicher ist, zu bemühen, war ein großer Wunsch ans BMWA an der ganzen Stelle. So, und dann gibt es noch ein paar Punkte, die leiten so ein bisschen über in andere Bereiche, aber sie waren ausgesprochener Wunsch der Audience und darum will ich sie nochmal sagen. Eine Frage vorweg war, wie ist das mit den Smartcards? Wir haben schon gehört, also Smartcards werden nicht ersetzt. Denn es gibt einen ganz großen Smartcard-Markt ja natürlich, und zwar das sind die SIM-Karten, die Sie alle in Ihren Mobiltelefonen haben. Und das Statement an der Stelle nach Diskussion war im Prinzip, die Zukunft der SIM-Karte wird nicht von der TPG entschieden. Auch wenn die TPG anfängt, Sicherheitsfeatures in die Rechnerhardware hinein zu standardisieren. SIM-Karten sind ja im Prinzip ein Geschäftsmodell der Mobiltelefongesellschaften. Und wenn die Mobiltelefongesellschaften sagen, wir wollen das unabhängig vom Telefon haben, die SIM-Karte, weil das ist unsere und das Telefon gehört gekauft dem Benutzer, dann ist das ein Markt, der auch erstmal so noch bleiben wird. Also man wird nicht in der TPG darüber entscheiden, wie das mit der SIM-Karte ist. Das wird eine andere Branche tun, mit der man dann vielleicht auch nochmal reden muss an der Stelle, wenn man das genauer haben will. Ich habe noch 3 Statements, Sie haben in der Minute sind wir hier durch. Ein ganz wesentlicher Punkt, auch für die morgige technische Diskussion vermutlich, Authentisierung des Gerätes gegenüber dem Nutzer ist den Leuten wichtig. Das war also ein paar Mal auch nachgefragt. Das ist offensichtlich was on top of TPM in der gegenwärtigen Funktionalität ist. Es ist auch nochmal klargestellt worden, sowohl von Leuten, die kritisch nachgefragt haben, als auch von Leuten, die TPM vertreten. TPM ersetzt nicht ein sicheres Betriebssystem. Das behauptet auch keiner. Das ist ein Claim, den niemand erhebt. Und ich sage mal, wer im Raum war und behauptet, dass jemand den Claim erhoben hat, der hätte jetzt ein Problem an der Stelle. Also es ist auf jeden Fall klar, es muss noch ein Betriebssystem und eben geben, dass Sicherheitssoftware da oben drauf hat. Und dann hat noch ein Statement ganz zum Schluss, auch wieder zu dieser Fragestellung, wie kommt man zu Vertrauen an der Stelle oder nicht. Und ein Vorschlag war, die Juristerei muss schneller werden, um einen vertrauenswürdigen Rahmen zu schaffen. Denn auf der einen Seite haben wir jede Menge Versprechungen von den entsprechenden Institutionen, gut gemeinte Versprechungen oder auch nicht so gut gemeinte Versprechungen. Da waren sich manche im Saal nicht ganz einig. Aber auf jeden Fall in gut gemeinte Versprechungen, dass bestimmte Missbrauchsmöglichkeiten, die es geben könnte, im Zweifelsfall nicht eingesetzt werden. Manche Leute haben gesagt, okay, da muss eigentlich die Juristerei ein bisschen schneller werden, da muss im Zweifelsfall eine Regulierung her, aber sie muss möglicherweise vorlaufend sein. Möglicherweise müssen wir da nochmal von der Signaturgesetzgebung lernen. Das hat ein bisschen Raunen gegeben, von der Signaturgesetzgebung zu lernen, aber es ist zumindest auch nicht niedergepfiffen worden, der Vorschlag. Also möglicherweise ist der Punkt der vorlaufenden Regulierung, der vorlaufenden Rechtsrahmensetzung, der manchmal auch unpopulär ist, der ist hier wieder am Ende auch gekommen, auch als Appell an die Juristen. Und ich würde sagen, damit mache ich dann einfach mal Schluss mit diesem Appell.
Das können wir ja nicht auf uns sitzen lassen. Manchmal sind wir viel zu schnell für die Ökonomen. Also das kenne ich auch, den Vorwurf.
Das war ein Wunsch, der kam aus der Technikerecke, der kam gar nicht so sehr aus der
Das Ökonomen werden wir heute so Abend austragen, diesen Streit. Das waren hervorragende Thesen, also besten Dank. Wir kommen nun zu den Arbeitsergebnissen und Thesen der Sektion 3, die Auswirkungen von TCG auf Open Source Softwareentwicklungen. Herr Braun, ich würde Sie bitten, wir wollen gleich noch hier auf dem Podium diskutieren, wenn Sie es sehr stark komprimieren können, wie sich das für einen effektiven Rechtsanwalt gebührt. Also wenn Sie es sehr stark komprimieren, Sie können sich dann auch gleich noch mal in der Podiumsdiskussion beteiligen.
Warten Sie mal kurz.
Die Technik?
Kein Problem.
Es gibt keine erste Seite.
Okay.
Ja? Jetzt haben Sie es gleich da oben.
Ja, ich sehe, die Folien sind auch schon gekürzt. Die Titelseite ist schon verloren gegangen auf dem Weg, aber das ist egal, dann komme ich noch schneller durch. Ich möchte kurz zusammenfassen die Ergebnisse des Open Source Workshops. Es wurde sehr kontrovers diskutiert und wir haben auch keine jetzt fertigen Ergebnisse liefern können. Also es gibt das Agreement to Disagree in bestimmten Bereichen. Ich möchte trotzdem versuchen, das einigermaßen strukturiert abzuschichten, wo die Punkte waren, über die wir gesprochen haben. Es wurde zunächst darauf hingewiesen, dass grundsätzlich Open-Source-Lizenzen eine Frage von Copyright sind, von Urheberrecht und als einen wesentlichen Vorteil die Frage von Flexibilität haben, ständige Änderungen, Anpassungen und so weiter. Andererseits gibt es mit TCG-Bestrebungen Attestationen, also bestimmte Zustände zu fixieren im Sinne von Sicherheit, was natürlich genau dieser Flexibilität, die Open-Source-Software eigentlich auszeichnet, erstmal zuwiderläuft. Wir haben ja ein gewisses Dilemma, das sich möglicherweise auch nicht ganz auflösen lässt. Man wird wohl versuchen müssen, daraus das Beste zu machen. Bei der Frage, ich habe es hier mit Fundamentalopposition oder Mitwirkung benannt, wie stehen wir eigentlich über oder wie steht die Community oder bestimmte Panel-Teilnehmer zu TCG allgemein? Gibt es zunächst ein gerütteltes Maß an Skepsis nach wie vor, ob das Konzept überhaupt erforderlich ist? Und es wurde immer wieder hervorgehoben, dass in der Wahrnehmung es erstmal vor allem darum ging, dass der eigene Computer sicher gemacht wird für Dritte und weniger für den eigenen Nutzer, was auch bestimmten Werten in der Open-Source-Richtung natürlich zuwiderläuft, wo gerade das Bestreben ist, volle Kontrolle über den eigenen Rechner zu haben und jede Vorstellung, dass es irgendwie Dinge gibt, die man nicht voll unter Kontrolle hat, auf dem eigenen Rechner erstmal auf Widerstand stößt. Andererseits wurde darauf hingewiesen, es gibt Nachfrage nach TCG, nach entsprechenden Konzepten und die Industrie würde es nicht anbieten, wenn nicht Nachfrage danach wäre. Wenn man also sagt, es gibt das Ganze, wir müssen was draus machen, ist dann noch zweite Frage die Skepsis gegenüber der derzeitigen Spezifizierung geäußert worden, insbesondere Frage, wie weit sind Schlüssel portierbar, was als ein Eckpunkt gesehen wurde der Kritik an dem derzeitigen Entwurf. Ähnlicher Punkt ist die Frage, es ist immer hervorgehoben worden, Zustimmung ist selbstverständlich Voraussetzung, dass die Funktionen genutzt werden. Nur wenn es irgendwann nur noch die Möglichkeit gibt, bestimmte Musikstücke, bestimmte Filme, bestimmte Word-Dateien, E-Mails aufzumachen, wenn man auf Ja klickt, ist diese Fragezustimmung relativ stark ausgehöhlt. Es ist dann so, dass TCG als solches relativ hardware-neutral wahrgenommen wurde, sodass es natürlich dann maßgeblich auf die Umsetzung in Betriebssystemen ankommen wird. Es gibt die Bestrebungen in der Industrie eher als in den Entwicklergruppen, bestimmte Dinge, die im TCG-Zusammenhang stehen, auch in Open-Source-Software zu realisieren. Es wurde aber dann wiederum klargestellt, dass es Folgeprobleme gibt und das war in vielen Beiträgen in der Diskussion, ich glaube, der eigentliche Grund für weitreichende Skepsis, dass es mit den derzeitigen Plänen Folgeprobleme gibt, dass in gewisser Weise ein Schwert geschmiedet wird, das sich möglicherweise nutzen lässt, um alle möglichen Folgeprobleme herbeizuführen, die man als Jurist jetzt vor allem im Kartellrecht dann ansiedeln würde, weil die Wahrnehmung weitgehend oder vielfach war, dass im Urheberrecht in den letzten Jahren alle Entwicklungen sowieso das Leben für Open-Source-Software schon erschwert haben mit Fragen von Dekompilierung, von Privatkopie und von solchen Dingen, sodass die Hoffnung eher wohl auf dem Kartellrecht ruht als auf Fragen des Urheberrechts mit Änderungen. Ah, siehe da, das ist die erste Seite. Müssen wir mal sehen, wie wir hier weitermachen. Das ist die zweite Seite. Na gut, dann. Ich hatte es angedeutet, die Stimmung ist, dass TCG eher in Richtung Business-Anwender zielt derzeit und jetzt zu klären ist, inwieweit Fundamentalopposition sinnvoll ist oder nicht. Die Nachfrage ist eher im Business-Bereich wohl anzusehen. In der Frage IP-Rechte, das ist auch ganz kurz gesagt, Strafnorm von mir schon, ist in den Einzelheiten fast alles offen. Wir haben jedenfalls keine Vorschläge gehört, dass es Konzepte gäbe, um bestimmte Dinge zu regeln, sowohl von der Seite der TCG als auch dann darauf aufsetzen, in irgendeiner Weise im Sinne von GPL oder Open Source Software. Es wird immer von Reasonable and Non-Discriminatory Licensing gesprochen. Das ist sicherlich ein Ansatz. Es ist zurzeit aber nicht definiert, welche Patente, welche Urheberrechte, welche sonstigen Rechte überhaupt Grundlage sind für die TCG-Spezifikation. Das ist wohl in der Mache, sodass derzeit völlig offen ist, wie sich die Situation hier entwickelt und jedenfalls in den USA, aber möglicherweise auch in Europa, gibt es damit natürlich auch nochmal ein gigantisches Potenzial für Behinderungen jeder Art gegenüber Open-Source-Software. Wer kein eigenes Patentportfolio hat, hat möglicherweise Schwierigkeiten, Lizenzverträge abzuschließen oder Austausch. Und auch sonst gibt es hier viele Möglichkeiten, Steine in den Weg zu legen. Ähnliches gilt leider auch, soweit wir das ermitteln konnten, für Fragen der Evaluierung von Software, was ja ein maßgeblicher Baustein sein soll. Hier ist völlig offen, wer evaluieren soll. In der Diskussion haben wir nichts ermitteln können an konkret vorliegenden Vorschlägen. Wer es nicht ist, haben wir ein paar Mal gehört, aber wer nun dafür in die Bresche springen soll, ist auch ungeklärt. Ob es Möglichkeiten gibt, dass man innerhalb der Open-Source-Community eigene Strukturen schafft, ist völlig offen. Ob es nachher alles auf eine Autorität zuläuft, ist auch nicht zu sagen derzeit, sodass man da konstatieren muss, dass wir hier noch viel Klärungsbedarf haben. Klar ist, dass jede Art von Evaluierung, Zertifizierung Zeit kostet, die möglicherweise niemand hat von den Leuten, die in ihrer Freizeit entwickeln, und auch Kosten verursacht, die auch zu klären sind. Es war nicht so, wir hatten ja Herrn Drachmüller von SUSE auf dem Panel, der hat nun nicht gesagt, dass er sofort nach vorne springt und sagt, wir sind die naturgegebene Institution, um sie zertifizieren, was ich vorher erwartet hätte. Hier war eher große Skepsis, ob SUSE diese Rolle übernehmen will, vor allem. Damit die Frage, wer zertifiziert, ist damit auch offen. Und damit bin ich auch schon durch.
Herr Braun, ganz, ganz herzlichen Dank. Sie hatten den schwierigsten Workshop, weil da sozusagen auch die ideologischen Vorbehalte und Gegensätze doch sehr stark aufeinanderprallten, um es mal offen auszusprechen. Sie haben das ganz hervorragend präsentiert, eben. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir kommen nun zur Podiumsdiskussion, zum großen Finale für heute.